Wir sind ja jetzt in Johannes Kapitel 2, Vers 29, der letzte Vers im ersten Johannesbrief. Und wenn ihr eure Gliederung wieder hervornehmt, dann könnt ihr auch wieder mitverfolgen, wo wir sind. Also, das ist jetzt die zweite Seite, oder? Die Rückseite des Gliederungsblattes. Ganz oben. Da steht Römisch 2, er ist gerecht. Und er ist ein Vater, wir sind seine Kinder. Und die Grundlage für Gemeinschaft und das Kennzeichen von wahrem Leben ist Familienähnlichkeit. Ich darf wieder ein bisschen zurückgehen und uns erinnern, wir hatten ja drei große Teile in diesem Brief. Der erste Teil von Kapitel 1, Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 28, Gott ist Licht. Der zweite Teil, jetzt hier, 2, 29 bis 4, 6, Gott ist gerecht, ein Vater und wir seine Kinder. Es geht um Familienähnlichkeit. Vorher ging es um Gemeinschaft. Das ist die Grundlage für Gemeinschaft, ist das Wandeln in der Wahrheit, Wandeln im Licht. Ja? Und zuerst ethisch und dann dogmatisch. Und jetzt auch hier wieder im zweiten Teil, da geht es aber um Familienähnlichkeit. Und auch wieder zuerst im ethischen Bereich und dann in Kapitel 4, Vers 1 bis 6 im dogmatischen Bereich. Also Groß A, Familienähnlichkeit im ethischen Bereich. Nur wer recht wandelt, ist aus Gott, das heißt, ist aus Gott geboren, ist wiedergeboren. Vers 29, ja, das heißt dann erstens, Arabisch 1, Grundsätzliches. Da spricht er in den ersten Versen über die himmlische Herkunft dieser Familie. 2, Vers 29 soll das heißen, bitte. 2, Vers 29 bis 3, Vers 3. Klein a, einleitende Aufforderungen zum Wahrnehmen dieser himmlischen Herkunft. Also wir lesen Vers 29, wenn ihr wisset, dass er gerecht ist, nehmt zur Kenntnis, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren worden ist. Oder einer ist, der aus ihm geboren ist, ja, ein Wiedergeborener ist. Der gerechte Gott stiftet eine Gemeinschaft von Gerechten. Die Menschen, die ihm, die in seine Familie gehören, sind Gerechte. Ja? Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, Jesus Christus ist der Gerechte, Gott ist der Gerechte, und wir haben ja schon gesagt, gerecht ist hier im breiten Sinne des Wortes aufzufassen. Also richtig, in jeder Hinsicht, so wie es Gott entspricht. Gut und wahr. Also, warum ist es so wichtig, festzuhalten, zu wissen, dass er gerecht ist? Für viele damals war das nicht so ganz selbstverständlich, dass Jesus Christus gerecht ist. Für viele war es noch nicht klar, und da waren Irrlehrer in dieser Gemeinde, die haben gesagt, dass Jesus Christus, dass Jesus ein Mensch ist. Ja? Sie haben nicht gesagt, dass Jesus der Christus ist, aber Jesus ist ein Mensch. Und ein Mensch von Josef und Maria geboren, ganz natürlicher Mensch. Und das war schon nicht richtig. Er war zwar ganz Mensch, aber er ist nicht von Josef geboren, von Josef gezeugt. Sondern vom Heiligen Geist gezeugt. Ja, aber wenn Jesus ein Mensch war, dann, wir Menschen sind Sünder, also war Jesus auch ein Sünder, oder? Nein. Ja, dass der Mensch ein Sünder ist, das ist wesensfremd eigentlich. Gott hat das nicht vorgesehen, dass der Mensch ein Sünder ist. Das war nicht so gedacht. Vor dem Sündenfall war Adam ein unschuldiger, sündloser Mensch. Und so hat sich Gott den Menschen eigentlich gedacht. Ein Gerechter war Adam, bis er dann in Sünde gefallen ist. Sünder müssen sterben. Der Tod ist die Strafe für die Sünde, für die Vergehungen. Und der Herr Jesus ist gestorben. Ja, warum hat der Jesus sterben müssen? Wenn Jesus kein Sünder war, warum hat er sterben müssen? Nun, er hat, dass Jesus nicht ein Sünder war, hat sich dadurch erwiesen, dass er auferstanden ist aus dem Tod, dass er wieder hervorgegangen ist aus dem Tode. Der Leib des Herrn Jesus ist nicht verwest. Ja? Wisst ihr das? Normalerweise ist es ja so, sobald ein Mensch stirbt, setzt der Verwesungsprozess ein. Die erste Sekunde nach dem Tod setzt der Verwesungsprozess ein. Beim Herrn Jesus nicht. Der war 3 Tage tot, aber kein Verwesungsprozess. Der Leichnam hat nicht gestunken. Nicht. Und dann ist er hervorgegangen wieder aus dem Tode. Ja. Sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen, sagt Petrus und zitiert Psalm 16, dort in Apostelgeschichte 2. Ja, also wenn wir wissen, dass Jesus im Wesen gerecht ist, und vorausgesetzt, dass wir das auch wissen, dass er gestorben ist, dann sollten wir anerkennen, dass Jesus für andere gestorben ist, oder? Wenn ich weiß, Jesus war gerecht und er musste sterben, dann muss er für andere gestorben sein. Denn für sich selber ist er nicht gestorben, denn er brauchte ja nichts sterben. Also folgedessen ist er für andere gestorben. Und wenn er für andere gestorben ist, dann ist das hier die Basis für das Heil. Er ist für uns alle gestorben. Und Johannes macht darauf aufmerksam, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so nehmt zur Kenntnis, dass jetzt jeder, der zu dieser Familie gehört, von Jesus Christus, ist auch ein Gerechter. Ja? Nehmt zur Kenntnis, also wer aus Gott geboren ist, der ist gerecht, weil er mit diesem Jesus Christus verbunden ist. Und wer gerecht ist, der handelt auch entsprechend. Ja? Es wird uns ja die Gerechtigkeit Jesu erkannt, es wird uns zugeschrieben, die Gerechtigkeit Jesu Christi, die schenkt Gott uns, sobald wir zum Glauben kommen. Aber dann soll sich diese Gerechtigkeit dann auch noch im Leben auswirken. Ja, das heißt, wer dann wiedergeboren ist, da wird sich irgendwas ändern im Leben. Da kommt auch die Kraft, eine Kraft von Gott hinein in unser Leben. Und diese Kraft von Gott ist der Geist Gottes und der wird auch uns verändern. Also deshalb kann Johannes sagen, nehmt zur Kenntnis, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren worden ist. Daran kann man erkennen, ob jemand wiedergeboren ist oder nicht. Wer die Gerechtigkeit tut, ja, das ist übrigens im Griechischen hier ein Mittelwort der Gegenwart, Partizip Präsens lernt man in der Schule. Das heißt, jeder die Gerechtigkeit tuende. Das ist im Griechischen eine Form, die eine andauernde Handlung ausdrückt. Ja, also jeder, dessen Leben geprägt ist vom Tun der Gerechtigkeit. Etwas, was eine Lebenshaltung, da ist eine andere Lebenshaltung jetzt da, eine andere Lebensführung da. Gerecht handeln heißt das Gute tun, das Gerechte tun, das Richtige, der Gehorsam gegenüber Gott und gegenüber seine Gebote. Alles, was Gott für richtig hält, ja, so entsprechend leben. Also es geht ihm hier, dass er zeigt, so wie der Vater, so sind die Kinder, ja, Familienähnlichkeit. So wie Jesus Christus, so sind seine Kinder, beziehungsweise so wie der himmlische Vater, so sind seine Kinder, durch Jesus Christus, nämlich gerecht. Und das merkt man, vielleicht nicht gleich in allen Dingen, ja, es gibt ja noch viele Dinge, wo wir noch gar nicht so sind wie der Herr Jesus, aber man wird es feststellen können. Das ist dem Johannes hier das Anliegen. Das ist hier der Grundsatz, der Hauptsatz und nachher erklärt er das. Also was jetzt im Folgenden kommt, ist eigentlich eine Erläuterung dieses ersten Satzes, genau wie beim ersten Teil auch. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Dunkelheit und wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Das ist der erste Satz, oder? Kapitel 1, dieser Grundsatz. Und der wurde dann erläutert. Und hier auch dieser erste Satz, der Grundsatz, der wird dann erläutert. Im Folgenden. Seht, welche Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes genannt werden. Übrigens, es heißt hier nicht, seht, welche Liebe er uns gezeigt hat. Vielleicht hat hier Luther, was hat der Luther hier? Jonathan? Gezeigt. Ja, da hat Luther einen Fehler gemacht. Aber Luther hat die große Arbeit gemacht. Wir haben ja nur die Korrekturarbeit gemacht. Der Luther war der entscheidende Mann. Wir sagen nichts gegen Luther, aber wir müssen nicht bei Luther stehen bleiben. Ja? Luther hat die Hauptarbeit gemacht und wir machen nur noch die Kleinarbeit. Also es heißt hier gegeben im griechischen Text. Die Liebe hat er uns gegeben. In Christus hat er sie uns gegeben, die Liebe. Gott ist ein Geber, ein Gebender, ist kein Räuber. Gott ist kein Räuber. Wisst ihr, warum der Herr Jesus so zornig war damals, als er in den Tempel kam und die alle rausgeworfen hat? Was hat er gesagt? Ihr habt das Haus Gottes zu einem? Zu einem Räuberhaus habt ihr das gemacht, Räuberhöhle. Ist denn Gott ein Räuber? Wieso war Gott ein Räuber? Ja, da kommen die Juden nach Jerusalem, oder? Oder einige Heiden auch, einige Proselyten, so die jetzt Heiden, die Juden geworden sind, und einige Judengenossen, das sind Leute, die sich dem Judentum so äußerlich ein bisschen angeschlossen haben, die sympathisiert haben mit dem Judentum und wollen den Gott Israels kennenlernen, gehen da zum Tempel, Gott wohnt ja im Tempel, das ist die einzige Stelle, wo man Gott kennenlernen kann, dann gehen sie hin und dann wollen sie Gott ein Opfer bringen und dann bringen sie da ihre Opfertiere mit, oder? Ein Passafest und so. Und dann sagen die Priester, nein, da könnt doch nicht so ein Stier dem Herrn opfern. Was soll denn das? Schau dir das an, viel zu große Ohren und zu kleine Schwanz und die Proportionen stimmen nicht und die Farben stimmen nicht und so weiter. Aber, ja, was soll ich jetzt machen? Ja, wir haben ja die schönen Stiere, die Gott gefallen, die haben wir da bei uns stehen im Stall. Ja? Bitteschön, könnt ihr ja von uns einen Stier kaufen. Und dann kauft man halt einen Stier dort. Nur, das Problem ist, der war 8-mal so teuer als sonst. Aber das muss es einem ja wert sein, sagen die Priester, oder? Ja, ist der Gott das nicht wert, wenn du was opfern möchtest? Und dann denkt sich der Heide, teuer ist er schon, dieser Gott der Juden. Teuer ist er schon. Der zieht einem das letzte Hemd aus. Der Räuber, oder? Ihr habt Gott zu einem Räuber gemacht, sagt der Jesus. Und in Wirklichkeit, wie ist Gott? Gott ist ein Geber. Der beschenkt uns und beschenkt uns. So sehr hat Gott die Welt, dass er seinen Sohn gab. Wenn du erkennen würdest die Gabe Gottes, sagt der Herr Jesus zur Samariterin. Und wer der ist, der zu dir spricht? Du hättest ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Oder? Der Herr ist ein Geber. So sehr hat, seht, welche Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes genannt werden. Sein Herz hat er uns gegeben. Die Mitte seines Wesens hat er uns gegeben, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die Mitte der Dreieinigkeit hat er uns gegeben. Den Sohn hat er gegeben. Dass wir, seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen oder genannt werden. Wir waren ja früher seine Kinder, Adam und Eva waren Kinder Gottes, oder? Gott hat sie geschaffen. Das sind seine Kinder, oder? Adam war sein Kind, er ist aus einer seiner Hand hervorgegangen. Man könnte sagen, sein Geschöpf. Ja, aber er wird schon mal auch Sohn genannt. Lukas 3, zum Schluss, der war Gottes, oder? Der war ein Sohn des, der war ein Sohn des, der war ein Sohn des und so weiter. Und der Seth war ein Sohn des Adam und Adam war ein Sohn des Gottes. Oder? Aus Gottes Hand hervorgegangen. Gott ist der Schöpfervater. Aber dann sind wir abgeirrt, die Menschen von Gott, und jetzt ist Gott nicht mehr der Vater. Er hat keine Kinder mehr. Die Kinder wurden ihm geraubt. Oder? Und jetzt kommt der Herr Jesus, tritt in den Riss, in die Bresche und schlägt eine Brücke und wir dürfen jetzt wieder kommen und dürfen seine Kinder werden in Christus. Das ist ein Zeichen der Liebe. Oder? Kinder sind eine Frucht der Liebe, oder? Kinder sind eine Frucht der Liebe. Ein Missionars-Ehepaar, sie waren in China, die wurden getötet und ihre Tochter blieb am Leben. Und diese Tochter, ich glaube, also Stamm oder wie sie heißt, die Tochter hat dann geschrieben, die wurde dann von irgendwelchen Eltern aufgezogen dort in China und dann hat sie geschrieben, diesen Satz, ich bin, weil ihr liebtet. Sie schreibt so über ihre Eltern, oder? Ich bin, weil ihr liebtet. Schön, oder? Deshalb bin ich, weil mein Vater und meine Mutter liebten. Ich bin Frucht eurer Liebe. Zwei Menschen heiraten und die Frucht der Liebe sind Kinder. Und hier ist Gott und wir dürfen seine Kinder sein. Die Frucht seiner Liebe, die er gezeigt hat in Jesus Christus. Seht, welche eine Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und dann kommen hier fünf Ergebnisse aus diesem, er berichtet hier, dass wir also, wo wir kommen von Gott her, er ist der Vater, wir haben also eine himmlische Herkunft. Und jetzt sind fünf Ergebnisse daraus. Und, ja, erstens, das habt ihr in der Gliederung, steht das, wenn ihr schaut, das ist jetzt klein b, römisch 1. Ah, römisch 1 steht bei euch nicht, nur Punkt. Klein b, der erste Punkt, seht ihr? Die Welt kennt uns nicht. Also deswegen kennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht gekannt hat oder weil sie ihn nicht erkannt hat. Wir sind weltfremd geworden. Wenn wir Christen werden, sind wir weltfremd geworden. Und die Welt merkt das. Und wir merken es auch. Wir gehören nicht mehr zu denen. Wir merken es. Die sind anders, aber völlig anders. Man fühlt sich nicht so wohl in der Welt. Die Welt kennt einen nicht, das heißt, sie versteht uns nicht. Die sagen, die sind komisch, diese Christen. Die glauben an diesen Jesus und die beten zu einem unsichtbaren Gott. Die Welt kennt uns nicht, versteht uns nicht. Da ist jetzt eine Befremdung entstanden zwischen der Welt. Die Welt hier ist hier gemeint als System, gottloser Menschen oder von Gott getrennter Menschen, die haben ein eigenes System, oder? Die leben in ihrer eigenen Welt und sie sagen, diese Welt ist alles. Und wenn du weg bist, dann bist du weg. Diese Welt ist alles und du musst das Beste draus machen. Aber es ist eigentlich ein völlig sinnloses Leben in dieser Welt, oder? Weil man keine Hoffnung hat über den Tod hinaus. Und diese Welt versteht uns nicht, weil wir woanders zu Hause sind. Wir leben eigentlich in unserer Heimat ist woanders und wir leben hier wie Fremdlinge, wie Ausländer, sagt Petrus. Wir Ausländer in fremden Lande. Ich bin in der Schweiz, ich lebe in der Schweiz, oder? Ich bin Ausländer und ich darf nicht wählen gehen. Gut, das macht mir jetzt nicht viel aus. Ich spreche nicht die gleiche Sprache, das macht mir auch nicht viel aus. Aber heutzutage ist das nicht mehr so schlimm, ein Ausländer zu sein. Aber früher war das schon schlimm, ein Ausländer. Ja. Heute im Zeitalter des Neomarxismus ist das anders. Ja. Aber auch damals war es schwierig, ein Ausländer zu sein. Und wir sind Ausländer. Wir können in eine andere Heimat. Hier sind wir nicht zu Hause und dort sind wir noch nicht dort. Wir sind zwischen zwei Welten, oder? Oder wir leben in zwei Welten gleichzeitig. In der einen, in der wir jetzt leben, sind wir nicht mehr ganz zu Hause und in der anderen sind wir noch nicht ganz angekommen. Ja, also, deswegen kennt die Welt uns nicht, das ist das eine. Das zweite, wir sind Geliebte. Und es kommt hier das erste Mal in dem Brief vor, dieser Ausdruck Geliebte. So viel ich weiß, er hat vorher bis jetzt noch nicht so genannt. Diese Christen, ich schaue es gerade nach im Computer, aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass das hier vorkommt, oder? 1. Johannes 3, Vers 2, Geliebte. Ja, das erste Mal, das Wort Geliebte. Es kommt dann noch in Vers 21, also 1, 2, 3, 4, noch viermal, also fünfmal verwendet er diese Anrede. Fünfmal Geliebte. Jedes erste Mal. Wir sind Geliebte. Und es ist schön zu wissen, wenn man geliebt ist. Ja. Kinder, die geliebt sind, die reagieren anders. Kinder, die geliebt sind, die wissen, sie sind geliebt von ihren Eltern, die reagieren anders auf die Eltern als solche Kinder, die sich nicht sicher sind, ob ihre Eltern sie wirklich lieben. Oder? Geliebte eines Vaters. Wir sind Geliebte eines Vaters. Und das Dritte ist, wir sind Gottes Kinder und wir dürfen unsere Gotteskindschaft gewiss sein. Wir sind nun Gottes Kinder. Nicht wir werden einmal Kinder sein, wir sind es bereits, wir haben die Gewissheit, dass wir Kinder sind. Wir dürfen uns also unserer Gotteskindschaft gewiss sein. Und dann viertens, wir haben eine Hoffnung. Das war ja das Thema heute, oder? Wir haben eine Hoffnung. In meiner Gruppe war das das Thema. Bei euch, die anderen haben Glaube und Liebe gehabt. Ja? Also, Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung. Eine gewisse. Übrigens, wenn die Bibel spricht von Hoffnung, dann ist das etwas Sicheres. Also immer, wenn ihr lest in der Bibel, beim Bibellesen, immer wenn ihr Hoffnung lest, ist das was Gewisses. In unserem Sprachgebrauch ist Hoffnung nicht was Sicheres. Oder ich hoffe, die drei Schwestern, die kommen gut nach Hause heute Abend, oder? Das hoffen wir. Das heißt, das ist nicht ganz sicher, oder? Es gibt Gefahren. Es gibt vielleicht glatte Straßen und so weiter. Ja. Also, bei uns sind viele Unsicherheitsfaktoren. Ja. Aber wenn Gott uns was verspricht, ja, und für etwas für die Zukunft, dann ist das eine Hoffnung, die sicher ist. Denn weil Gott seine Versprechen immer wahr macht. Oder? Also immer, wenn ihr in der Bibel lest von Hoffnung, und dass sie irgendwie im Zusammenhang ist mit Gott, dann ist das eine Gewissheit in Bezug auf die Zukunft. Also wir haben eine Gewissheit, nämlich es wurde noch nicht offenbar, noch nicht sichtbar, was wir sein werden, aber wir wissen, wenn er offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, weil wir ihn sehen, so wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, ja, also wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden so sein, wie er ist. Das heißt, wir werden Christus ähnlich sein. Also die Gewissheit ist, dass wir Christus ähnlich werden. Wir werden ihm gleich sein. Inwiefern werden wir ihm gleich sein? Nun, wir werden ihm gleich sein in seiner moralischen Art. Das heißt, in der Liebe, in der Geduld, in der Freundlichkeit, in der Sanftmut, in der Heiligkeit, das heißt Reinheit, wir werden Gereinigte sein, ganz, wir werden kein Problem mehr haben mit Sünden. Also in charakterlicher Weise werden wir ihm ähnlich sein. Wir werden kleine Christusse sein, oder? Wir heißen ja jetzt schon Christen, oder? Im Griechischen heißt es Christianos. Christianos, wir sind Christianoi. Christianos heißt Christusgehörige. Ja, aber wir werden nicht Gott. Wir werden nie Gott. Nie. Wir werden nie göttlich. Warum? Weil wir Geschöpfe sind. Und es wird immer in der Ewigkeit zwischen uns und Gott wird immer eine unendliche Kluft, also Kluft, ein unendlicher Unterschied sein. Kluft nicht, wir werden ja bei ihm sein, aber ein Unterschied wird sein. Er wird immer der Schöpfer sein und wir immer die Geschöpfe. Und zwischen Schöpfer und Geschöpf ist ein riesengroßer Unterschied, oder? Also wir haben eine Hoffnung, die gewiss ist, Christusähnlichkeit. Das Fünfte, wir sind wegen dieser Hoffnung motiviert, uns zu reinigen, ist das Nächste. Jeder, Vers 3, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, so wie er rein ist. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, also jeder Christ, der diese Gewissheit hat und sich auf Christus eingestellt hat, reinigt sich. Das griechische Wort für reinigen ist hier nicht das normale Wort. Deshalb müsste man hier noch übersetzen, ein bisschen etwas mehr als reinigt. Denn das Wort hier heißt sich weihen. Und dazu, wenn man sich Gott weiht, muss man sich auch reinigen. Deshalb haben hier vielleicht einige Bibelübersetzungen, weiht sich. Wer diese Hoffnung auf ihn hat, der weiht sich. Der widmet sich ganz ihm, übergibt sich völlig ihm hin, gibt sich völlig ihm hin. so wie er, Christus, Gott, rein ist und heilig und geweiht ist. Ja. Das ist das Ergebnis. Wer die Hoffnung hat, der wird sich reinigen, das wird geschehen. Der wird einen Wunsch haben, rein zu leben. Ja. Wenn jemand wirklich wiedergeboren ist, wird er den Wunsch haben, rein zu leben. Er wird nicht mehr Wohlgefallen haben an dem Sündigen. Das ist ein Zeichen der Wiedergeburt. Und dem Apostel geht es jetzt hier darum, dass die Kennzeichen der Wiedergeburt hier herausgearbeitet werden. Das ist ihm ganz wichtig. Übrigens noch etwas. Wir haben hier im Griechischen eine Zeitform, die durativ, das heißt lang andauernd bedeutet. Also das Reinigen ist nicht einmal, sondern es ist ständig oder immer wieder. Ja? Also deshalb könnte man hier sagen, der reinigt sich immer wieder. Der stellt sich immer wieder dem Herrn, legt sich immer wieder auf den Opferaltar. Wie der MacDonald mal gesagt hat, jeden Morgen legen wir uns auf den Opferaltar und dann weihen wir uns für die nächsten 24 Stunden, nicht länger, nur für 24 Stunden, das genügt schon, aber am nächsten Morgen wieder. Ja. Wir sind ein lebendiges Opfer, wir legen uns als Opfer auf den Altar, als Geweihte, als Weihegabe Gottes. Nur Achtung, dieses Opfer, das kriegt gerne wieder runter vom Altar. Müssen wir dann wieder rauf. Wisst ihr, die Tiere, die man früher geopfert hat, die waren schon tot. Die haben einfach draufgelegt auf dem Altar. Aber hier liegt mein lebendiges Tier drauf und das will dann nicht am Altar bleiben. Ja? Wir sind keine Tiere, ich meine jetzt im Bild gesprochen. Ja? Hier legen wir uns als Menschen lebendig auf den Altar und dann sollen wir nicht wieder runterkriechen. Wir sollen dort bleiben, das heißt in dieser Haltung. Herr, ich gehöre ganz dir und mein Leben soll für dich aufgeopfert werden oder gelebt werden. Ja? Das ist also ein Ergebnis von der Wiedergeburt. Aber es ist auch gleichzeitig eine Pflicht. Das heißt, weil es so ist, deshalb sollen wir auch weiterhin so machen, oder? Weil das so ist, dass wir jetzt diese Hoffnung haben und dass wir uns gerne reinigen, sollen wir nicht aufhören, uns zu reinigen. Wir müssen uns immer wieder reinigen, weil man wird immer wieder schmutzig. Das ist wie bei den jüdischen Straßen. Man hatte keine Schuhe wie wir. Man hatte vielleicht Sandalen oder barfuß ist man gegangen. Und auf den Straßen war immer Staub. Und da sind die Füße immer schmutzig geworden. Und man hat kein Badezimmer zu Hause oder keine Dusche. Man hat öffentliche Badeanstalten. Und da geht man, wenn man sich wäscht oder in die Badeanstalt, wäscht sich, oder? Und dann geht man nach Hause. Aber dann ist immer wieder schmutzig. Die Füße sind wieder schmutzig. Jetzt muss man immer wieder die Füße waschen, die Füße reinigen. Und so ist es auch mit uns, oder? Wir kommen ja ständig in Kontakt und man geht arbeiten oder zum Beispiel oder irgendwo hin und dann ist man halt mit vielen Weltleuten zusammen und man hat nicht selber mitgesündigt, aber man fühlt sich, zwar habe ich immer nur so Weltliches gehört und es drückt mich nieder, das Ganze. Man fühlt sich fast wie schmutzig. Und dürfen wieder zum Herrn hinkommen und dürfen uns reinigen lassen. Herr, ich sind so viele schlechte Wörter in meine Ohren hineingegangen. Ich muss nicht selber schlechte Wörter geredet haben, aber allein sind alle in meine Ohren gekommen, ja, von anderen. Und ich habe vielleicht was gesehen, es ist was in meine Augen gekommen. Und dann darf ich sagen, Herr, reinig mich du. Oder ich träume schlecht. Ja? Herr, reinige mich. Wache ich auf, sage ich, Herr, reinige mich von meinen Träumen. Das passiert ja auch, oder? Und der Herr reinigt uns. Jemand hat mal gesagt, du wirst, was du ansiehst, was du anschaust. Du wirst, was du mit Liebe anschaust. Wenn du etwas anschaust, von Herzen, mit Liebe, ja, liebend anschaust, wenn du was verehrst, das wirst du nachahmen. Das ist so. Wenn wir etwas schätzen oder jemanden schätzen, dann werden wir ihn nachahmen. Die Kinder, die schätzen die Eltern. Die Eltern sind für die kleinen Kinder wie Götter. Oder? Und das Kind macht es nach, was die Eltern machen. Du wirst das, was du anschaust, mit Liebe. Und so sollen wir den Herrn Jesus anschauen und dann uns reinigen. Ja, also das ist Christusähnlichkeit, das ist das Ziel des Wachstums, das ist das Ziel, wo es hingeht. Ja. Das ist ein großes Thema in der Bibel, da könnte man jetzt darüber langes Bibelstudium betreiben. Dazu haben wir aber heute jetzt gerade die Zeit nicht. Wir gehen weiter zu Arabisch 2. Arabisch 2. Deutliche Aussagen zur Unterscheidung echter Gottesfamilie, also Kennzeichen für die Kinder Gottes. Er führt jetzt einige Kennzeichen auf, ganz klar und systematisch. Das erste, da spricht er über Sünde und Gerechtigkeit. Er hat immer so Paare. Er spricht jetzt sind mehrere Paare, die hier kommen, wenn ihr das schaut auf der Gliederung. A, Sünde und Gerechtigkeit. B, Teufelskinder und Gotteskinder. C, Welthass und Bruderliebe. D, Anschuldigung und Freimütigkeit. Schauen wir uns die an, Vers 4 bis 7. Erstes Kennzeichen, Kinder Gottes sündigen nicht. Also geht es um Sünde und Gerechtigkeit. Vers 4, jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Das Wort heißt eigentlich Gesetzwidrigkeit. Gesetzwidrigkeit, das ist ein Wort, das wir jetzt nicht so geläufig haben in unserem Vokabular, oder? Gesetzwidrigkeit. Aber Gesetzlosigkeit wäre ohne Gesetz und Gesetzwidrigkeit wäre gegen das Gesetz, oder? Sünde ist Handeln gegen das Gesetz. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzwidrigkeit. Das heißt, jeder, der darin lebt, jeder, der ein Sündenleben lebt. Im Griechischen heißt es hier, jeder die Sünde tuende. Hier wieder eine länger andauernde Handlung. Oder jeder die Sünde tuende, tut auch die Gesetzwidrigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzwidrigkeit. Das ist gerade das Wesen der Sünde. Es steht gegen das Gesetz. Was ist das Gesetz? Das Gesetz ist das Gesetz Gottes, der Maßstab Gottes. Der Maßstab Gottes ist zum Beispiel in den 10 Geboten gegeben. Das ist eine Zusammenfassung des Maßstabs Gottes im Alten Testament. Aber das Gesetz ist noch viel mehr natürlich als die 10 Gebote. Aber das Gesetz, die 10 Gebote sind schon eine Zusammenfassung und von den 10 Geboten gibt es wieder eine Zusammenfassung, oder? Von den 10 Geboten ist das erste Gebot die Zusammenfassung. Es ist interessant, wie Gott das macht, oder? Das erste ist das Wichtigste. Ja. Das erste Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst keine anderen Götter. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und keine anderen Götter neben mir. Das ist negativ formuliert. In der anderen Stelle, im Shema Yisrael, im Höre Israel, da sagt das positiv. In 5. Mose 6, da fragen sie, der Herr Jesus wurde mal gefragt, was ist das Wichtigste im Gebot, oder? Dann zitiert er das Höre Israel, Shema Israel. Höre Israel, der Herr, dein Gott, ist ein einiger Gott und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Die Liebe, das ist das erste Gebot, oder? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Positiv formuliert. Negativ formuliert, du sollst keine anderen Götter haben. Ich kann das auch zu meiner Frau sagen, oder? Ich kann es negativ sagen, du sollst keine anderen Männer neben mir haben. Oder ich kann sagen, du sollst mich lieben und nur mich von ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzer Kraft. Ja. Das darf der Ehemann sagen zu seiner Frau, die Frau auch zum Mann. Die Frau ist die einzige, die Ehefrau ist die einzige Frau in den Augen des Mannes, oder? Und umgekehrt auch. Sie ist der einzige, er ist der einzige Mann in ihren Augen. Also, das Gesetz wird zusammengefasst in der Liebe. Liebe zu Gott und die Liebe zu Gott beinhaltet auch die Liebe zum Nächsten. Das wird Johannes dann noch ausführen, da kommen wir schon noch drauf. Also, Vers 4, die Sünde ist die Gesetzwidrigkeit. 5, und ihr wisset, dass er geoffenbart wurde, damit er unsere Sünden wegnehme. Er, Gott, in Jesus Christus natürlich. Ihr wisset, dass er geoffenbart wurde, damit er unsere Sünden wegnehme. Dazu ist er gekommen, die Sünden wegzunehmen. Und es ist in ihm nicht Sünde. In Jesus Christus, in Gott, ist nicht Sünde. In seinem Wesen ist nicht Sünde. Dreimal haben wir solche Aussagen in der Bibel. Einmal heißt es, er hat keine Sünde getan. 1. Petrus 2, vielleicht Vers 24. Einmal heißt es, er hat Sünde nicht gekannt. 2. Korinther 5, 20, 21. Und hier heißt es, in ihm ist nicht Sünde. Er hat keine Sünde getan, keine Tatsünde. Er hat keine Sünde gekannt, keine Gedankensünden und so weiter. Und in ihm, also im Wesen, ist auch keine Sünde. Er ist der Reine, der Heilige. Jeder, der in ihm bleibt, Vers 6, jeder, der in ihm bleibt oder weilt, das kennen wir schon, das Wort, oder? Jeder, der in ihm weilt, sündigt nicht. Das ist die logische Konsequenz von Vers 4 und 5. Vers 6 ist die logische Schlussfolgerung von Vers 4 und Vers 5. Wenn der Herr Jesus der Gerechte ist, wenn er gerecht ist und wenn er gekommen ist, um die Sünden wegzunehmen, und wenn in dem Herrn Jesus nicht Sünde ist, dann ist der logische Schluss, dass der, der in Jesus ist, nicht sündigt. Oder? Wenn Jesus ist der Sündlose und wenn jetzt jemand in Jesus ist, dann ist doch logisch, dass der nicht sündigt. Hier spricht Johannes wieder schwarz-weiß. Er sagt, er meint, der lebt nicht in der Sünde. Ja? Wer in ihm ist, der lebt kein Sündenleben. Der hat Schluss gemacht mit diesem vorigen Leben. Der hat einen Strich gezogen mit dem Leben in Sünde. Er spricht nicht davon, dass es nicht möglich sei, dass man in Sünde hineinfällt, dass man von einer Sünde übereilt wird. Natürlich, das weiß er selber. Das hat er ja, davon hat er ja geschrieben in Kapitel 1 und am Anfang von Kapitel 2, oder? Das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Er weiß es, dass es passieren, dass es geschehen kann, dass man in Sünde fällt. Aber es geht hier um das Leben in Sünde, oder? Es geht um das, wovon das Leben gekennzeichnet wird. Und er sagt, Kinder Gottes, die sind daran zu erkennen, die leben nicht in Sünde, die sündigen nicht. Später sagt er dann, die tun nicht Sünde. Das heißt, die praktizieren nicht aktiv Sünde. So, jetzt gehe ich sündigen. Nein, das wollen wir nicht. Sünde, das ist etwas, was uns stört. Also seit wir wiedergeboren sind, wenn jemand wiedergeboren ist, dann will er nicht mehr sündigen. Dann will er nicht in der Sünde leben. Ja? Das ist wesensfremd jetzt. Das ist Schmutz und er will diesen Schmutz nicht. Ja. Es gibt Tiere, die wollen keinen Schmutz. Ja. Katzen zum Beispiel, oder? Die wollen keinen Schmutz haben. Die putzen sich und schlecken sich ab, wenn sie irgendwo schmutzig geworden sind, bis, ich weiß nicht, stundenlang oder wie lange sie da schlecken, bis sie dann wieder sauber sind. Ja. Die wollen keinen Schmutz. Ja. Und da gibt es andere Tiere, die fühlen sich wohl im Schmutz. Ja. Die Schweine, die freuen sich über den Schmutz. Ja. Die wälzen sich im Schmutz. Ja, du waschst es ab, alles, spritzt es ab, alles ganz sauber, oder? 5 Minuten später ist es wieder schmutzig. Ja. Also, wer auf dem Bauernhof lebt, weiß es, oder? Also, der Christ, der hat ein Verlangen nach Sauberkeit. Er reinigt sich, haben wir gelesen, oder? Der Christ möchte sich reinigen. Ja, das stört ihn, wenn irgendwas Sündiges da ist. Das ist ein Zeichen von Wiedergeburt. Er fühlt sich nicht wohl in Sünde. Ich glaube, wir machen hier dann jetzt die Pause und dann weiter. Um 8 weiter.